Herzlich willkommen bei Ein Quantum Bytes Folge 009. Heute mit Götz Hoffert von knubbelmac.de.
Hallo.
Mein Name ist Marek Czernohus. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Einer unserer Hörer hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Volker.
Ja, Glückwünsche an 16% unserer Hörerschaft.
Wir wünschen von Ein Quantum Bytes dir ein schönes neues Lebensjahr und weiterhin alles Gute.
Genau.
Ich habe im Übrigen auch was zu feiern. Vor 14 Tagen kam meine neue Hardware. Ich habe hier ein neues MacBook stehen, Aluminiumgehäuse, hintergrundbeleuchtete Tastatur, 4 GB Hauptspeicher.
Und kein Gentoo.
Noch ist kein Gentoo drauf. Ich habe es also eingeschaltet, fest entschlossen, erstmal in Ruhe das neue Leopard zu installieren. Aber es war schon alles fertig. Das war für mich ein bisschen ungewohnt. Was noch ungewohnt war, ist die Geräuschkulisse. Das ist sehr, sehr leise, das Gerät, besonders im Vergleich zu meinem alten PC.
Du meinst den Staubsauger?
Ja, wo die meiste Leistung, was Staub und Lärm angeht, die Grafikkarte erbracht hat. Die zwei Platten haben mir Übriges getan.
Und dein Heizkachel-Athlon?
Ja, der ist vielleicht auch nicht ganz unschuldig gewesen. Und da es auch selbst zusammengebaut war, war das mit der Lüftungsstrategie alles so, dass ich nachher, ich glaube, 4 oder 5 Lüfter drin hatte.
Lass mich raten, du bist kein Strömungstechnik-Ingenieur?
Nee, auf jeden Fall war das dann hinreichend laut und mehr, als es eigentlich zu ertragen war. Nichtsdestotrotz, ich glaube, 6 Jahre habe ich es damit ausgehalten.
Ja.
So, jetzt ist Ruhe im Karton. Was mir noch gefallen hat bei der Installation, ist die Druckerinstallation gewesen. Da bin ich Hartes gewohnt.
Ja, in der Regel ist es doch keine Installation, oder?
Unter Linux ist es immer ein besonderer Spaß, vor allen Dingen, mit Cups da rumzuhantieren und bis es dann alles läuft, USB und Netzwerk und hin und her. Bei macOS X fand ich besonders schön, dass das einmal automatisch lief, also die Drucker wurden gleich gefunden. Und was ich wichtig fand, dass auch gleich ein Bild angezeigt worden ist, denn ob mein Drucker nun ein HP 5M oder ein HP 4000 noch was, den ich vielleicht vorher mal hatte, ist, müsste ich immer erst nochmal nachgucken und dazu in meinen Drucker kapuff laufen. Aber so habe ich gleich gesehen, genauso sieht mein Drucker aus, das wird er schon sein. Und bei meinem Tintenstrahldrucker ist es das Gleiche, die genaue Bezeichnung kann ich mir auch nie merken. Aber das hat gut funktioniert.
Du hast ein eigenes Drucker kapuff. Jetzt weiß ich auch, warum du letztes Mal gemeint hast, du würdest die Wohnung drunter doch noch mit dazu kaufen.
Naja, das ist ein Abstellraum, wo eigentlich früher meine Server mal rein sollten, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Ja, das hat mir gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Umgewöhnung von der Tastaturbelegung. Ich habe da mein Natural Board, ergonomische Tastatur von Microsoft dran.
Du meinst das Surfbrett?
Genau. Das Gebirge.
Sieht ziemlich wellig aus. Aber sicher sehr gesund, wenn man dran glaubt.
Auf jeden Fall kann man damit, wenn man eben Alt-Q drückt, Apfel-Q, wunderbar die Programme schließen. Ich bin allerdings gewohnt, die Tastenkombination zum Verwendung des Add-Zeichens zu benutzen und habe mir schon das ein oder andere Programm damit geschlossen, wenn ich gerade ein Add eingeben wollte. Und das war am Anfang etwas anstrengend.
Ist nervig, aber es ging ja seltenst Daten verloren, da die Programme immer rückfragen, wenn noch ungespeicherte Daten da sind. Zumindest Mac-Programme tun das.
Ja, ein paar Geschichten weiß ich, aber die sind mir plötzlich zugegangen.
Ja, zugehen tun sie, aber ja. Du verlierst keine Daten.
Ach so, okay, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe den Irk auch mal zugeschossen, als ich dann add.
Ja, du benutzt ja auch kein Mac-Programm für Irk.
Ja, das zweite Problem mit dem Irk ist, was ich mit dem MacBook habe, dass der Energiesparmodus mich immer wieder aus dem Channel schmeißt. Da müsste einem nochmal was einfallen, das war ich vorher auch nicht gewohnt. Die Entferntaste funktioniert nicht so, wie ich es mir wünsche. Wenn ich die drücke, springt er mir in Pages auf die Seitenende. Und ich bin gewohnt, dass er mir ans Zeilenende springt, wenn ich auf die, nicht entfernen, auf die Ende-Taste drücke. Genau, ich weiß aber nicht, ob man das einstellen kann, weil eine original Macintosh-Tastatur hat da keinen.
Doch, doch, wir haben das, aber es wird selten benutzt. Also am Mac benutzt man eigentlich zum Zeilenanfang und Ende, benutzt man Apfeltaste bzw. Command-Taste, Cursor links, rechts. Damit springt man an den Zeilenanfang und Ende.
Ah, okay.
Diese IBM-PC-Tasten sind eigentlich eher historisches Relikt als wirklich viel benutzt am Mac.
Ja, auf jeden Fall birgt das einiges Umgewöhnungspotenzial. was die Tastaturbelegung angeht. Und ich fühle mich auch noch nicht so wohl, weil ich eben vorher lange mit Linux gearbeitet habe, dass es alles von selbst geht. Ich muss immer, merke ich, nachdenken, wie was funktioniert. Davon abgesehen, funktioniert aber alles wunderbar. Ich habe keine Abstürze oder irgendwelche Sachen, wo ich denke, das müsste jetzt ganz anders sein, zu beklagen. Habe mir auch gleich Things installiert, darauf habe ich schon länger gewartet. Habe gewählt als Textverarbeitung Pages, das funktioniert auch wunderbar. Ich bin allerdings in eine böse Falle gelaufen, ich habe nicht gewusst, dass die kein ODT-Format öffnen können. Und unter Linux habe ich brav immer im ODT-Format gespeichert und musste jetzt eben noch OpenOffice installieren. Und ich hoffe, dass da bald vielleicht mal ein Importfilter kommt. Das war noch was, wo ich mich ein bisschen drüber geärgert hatte. Was besonders schön ist, ist Time Machine. Ich habe erstmals etwas, was den Begriff einer Datensicherung rechtfertigt. Ich muss mir keine Gedanken machen, ist es jetzt inkrementelles, differenzielles oder sonst was Backup, sondern ich stecke nur die externe Platte dran und lass gut sein. Das ist wirklich eine Sache, die ganz schön ist.
Empfehlenswert ist übrigens, mehrere Sicherungsmedien im Wechsel zu verwenden, weil wenn du einen Datenverlust hast, wenn du einen Mediumverlust hast, ist eben alles weg, alle Generationen. Deswegen ist es sinnvoll, zum Beispiel 2, 3, 4, 5, 6, 7 Platten zu haben und die im Wechsel zu betreiben.
Ja, wäre sicherlich schön, aber der Quantensprung von keiner Sicherung zu einer ist jetzt schon relativ hoch. Auch wie Quantensprung darf man nicht sagen, weil Quantensprung ist die kleinste physikalische Änderung, die möglich ist, habe ich mir neulich gerade sagen lassen.
Ja, aber da kann der sehr weit sein, weil du kannst ein Quantum ja sehr weit transportieren.
Ja, wollen wir das nicht vertiefen vielleicht, das wäre eine Extrasendung wert.
Wenn's meinst, sonst rufen die ganzen Physiker wieder an.
Wenn es um Quantenmechanik geht. Haben wir einen unseren Hörern?
Chemiker hätten wir, das ist doch so ähnlich.
Okay.
Das ist nur ein Spezialgebiet der Physik.
Ja, auf jeden Fall mit einer einzigen Platte kommt man auch schon gut zurecht bei Time Machine. Sollte MIDI kaputt gehen, habe ich ja hoffentlich noch die Originale auf meinem Computer und kann dann die entsprechend ersetzen. Jo, was gab's noch dazu? X-Chat funktioniert nicht so doll unter Leopard. Das ist eigentlich mein Lieblings-Client gewesen. Da muss ich mir so was Neues überlegen für den Irk, genau.
Ja, Linkinus nehmen. Oder Colloquy und viele Bug-Reports schreiben.
Linkinus?
Linkinus kostet 15 Euro, hat eine wunderschöne Oberfläche, linkinus.com. Und eigentlich alles, was man von einem Mac-Irk-Client erwarten würde.
Ja. Okay. Gut. Könnte man sich ja mal angucken.
Colloquy ist auch Cocoa, sieht hübsch aus, hat allerdings einige Bugs, die leider zum Teil seit vielen, vielen, vielen Monaten nicht behoben werden, die etwas lästig sind. Es gibt auch meistens Workarounds, aber ist ein bisschen mühsam. Ist Open Source. Man könnte es also auch selbst beheben, wenn man es dann finden würde.
Mhm, okay. Ja, was noch Umgewöhnung bedarf weiterhin, ist die Benutzung von einer Mail-App. Ich habe vorher immer Thunderbird benutzt. Es sind nur so Kleinigkeiten, also zum Beispiel, wenn ich die Einrückung korrigieren möchte oder eine Einrückung hochsetzen möchte, dann, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie reagiert das nicht so, wie ich will, dann bleibt immer noch eine Einrückung über dem Cursor, obwohl ich die Backspace-Taste gedrückt habe. Solche Kleinigkeiten. Habe ich aber noch keine Zeit gehabt, mir anzugucken, was da genau das Problem ist, ob das einfach anders reagiert als unter Firefox gewohnt oder ob das eine Apple-Eigenschaft ist.
Thunderbird, ja. Gibt es zwei Shortcuts, mit denen man das eigentlich ganz komfortabel handhaben kann. Dafür umgekehrt, wenn ich mal immer an Thunderbird arbeiten muss, ärgere ich mich zum Beispiel, dass es kein Umleiten gibt. Es gibt nur Weiterleiten in Thunderbird und auch kein so einfaches erneut Senden. Das finde ich nicht so schön gelöst. Auch zum Beispiel die Darstellung, ob ich HTML oder nicht HTML will in der Mail, finde ich beim Mail eigentlich schöner gelöst. Aber es sind eigentlich wie immer auch mit Turnschuhen und Texteditoren immer Geschmackssache. Gerade Mail-Client fällt da, glaube ich, auch stark rein.
Ja, also ich gehe aber davon aus, dass es mit der Zeit sich alles einspielen wird.
Jo. Jetzt brauchst du bloß noch das GPG-Plugin?
Ja, ich glaube nicht, dass ich mit GPG noch viel mache, weil ich keine Leute kenne oder kaum Leute kenne, genau, außer dich, die das benutzen, weil die Installation noch komplizierter ist als mit MIMS, finde ich. Und deswegen werde ich auf GPG wahrscheinlich jetzt auch verzichten, weil es gibt einfach keine Partner, mit denen ich das austauschen könnte. Und nur aus politischen oder ideologischen Gründen ist mir das auch zu kompliziert.
Also können wir eine Sondersendung drüber machen. Das ist eigentlich, finde ich, relativ einfach zu installieren. Und Partner hast du ja bei S/MIME dann auch keine, wenn die anderen nichts installieren.
Doch, doch. Da kenne ich mehrere Leute, die das haben. Ich vermute, weil die Schlüssel leichter zu verwalten sind. Und mit diesem, ja, ach, da müssen wir echt eine eigene Sendung machen, glaube ich, ne? Wenn wir da jetzt tief einsteigen, GPG und MIME-S. Also ich habe schon oft gehabt, dass mit GPG und auch mit MIME-S Leute zurückgeschrieben haben, tut mir leid, sie können die Mail nicht öffnen, auch wenn ich nur unterschrieben habe. Der Client würde komisch machen und ich soll das doch bitte nochmal schicken, ohne
Unterschrift. Ja, das ist, weil es halt bei Outlook und bei Lotus Notes je nach Version als Attachment angezeigt werden. Die Leute doppelklicken Attachment und dann findet sie nämlich kein Programm zum Öffnen von diesem Attachment, da sind die verwirrt.
Genau.
Aber das sind echt doofe Clients und natürlich der zusätzliche Layer 8-Problem.
Richtig, aber bevor ich dann eine Mail zwei oder dreimal losschicken muss, unterschreibe ich sie inzwischen auch selten dann. Nur noch bei Leuten, wo ich weiß, sie benutzen es auch. Jo. Dann gibt es noch einen zweiten neuen Mac hier im Haushalt, um den zweiten Arbeitsplatz zu ersetzen, der als Terminal-Client an der großen Linux-Kiste dranhing, der dann ja immer noch bereitgehalten werden musste und laufen musste. Gab es dann noch einen Mac Mini, den neuen, da habe ich also gewartet, bis der neue rauskommt. Und da hat mir besonders die neue Apple-Tastatur ohne die Numlock-Taste oder ohne den Numlock-Block, nee, wie heißt das? Und den so. Ziffernblock.
Ja. Sieht süß aus.
Genau, gefallen. Und vor allen Dingen der Anschlag. Ähnlich gut wie beim MacBook, relativ geringer Hub und trotzdem definierter Druckpunkt. Man kann damit schnell tippen. Das ist etwas, was ich so auf meinem Natural Board etwas vermisse. Ja, und viele Schnittstellen, USB-Schnittstellen, 5 an der Zahl. Das ist etwas, was mir am MacBook auch ein bisschen fehlt. Ich habe da an dem einen Port in der Regel die externe Festplatte dran und an dem anderen eben einen großen USB, einen großen 4-fach-USB-Hub, wo meine Peripheriegeräte noch dranhängen und das funktioniert normalerweise auch. Wenn ich allerdings jetzt ein Audio-Interface anschließen möchte oder so, dann geht das nicht. Das muss dann doch direkt eben ans MacBook dran und da muss ich umstecken und abstecken und das ist etwas, was eigentlich so schön ist. Aber dafür ist es nun mal ein stylisch, schön anzusehendes Gerät und ebenso gewollt, kann mich nicht beschweren, habe es auch vorher gewusst, aber so ein Mac Mini hat dann eben auch seine Vorteile.
Zumal er jetzt auch, um im Rückgriff zu unserem Stromspar-Podcast noch zu bringen, inzwischen jetzt noch stromsparender geworden ist. Wir hatten damals ein paar Selbstbaurechner vorgestellt, wollten wir so auf ungefähr 38 Watt Idle kommt für einen Windows- oder Linux-PC. Der Mac Mini hatte damals schon 25 Watt Idle. Und der neue Mac Mini liegt so grob bei 13 Watt idle. Also irgendwann kommt da noch Strom raus. Es ist doch ganz beachtlich für eine Kiste mit der Rechenleistung und der Integrationsdichte an Features, dass sie idle eben mit 13 Watt auskommt.
Ja, und auch leise, so wie das MacBook. Also kein Vergleich, allein der Terminal. Das Terminal vorher war ein alter PC, da lief zwar keine Festplatte mehr drin, aber der Netzteillüfter hat ausreichend dafür gesorgt, dass das Ding einfach lärmt. Allerdings auch 10 Jahre alt, kann man sich nicht beschweren. Du hast was zum Spielen gefunden, habe ich gehört.
Ich habe was zum Spielen gefunden, auch was lärmt, nämlich Torx. Das ist ein Open Racing Car Simulator unter der GP-Lizenz muss es ja heißen. Damit kann man ja Runden drehen gegen andere. Es gibt so 50 Autos grob und verschiedene Strecken, 20 Stück und es gibt 50 Gegner und dann kann man da halt die virtuellen PS spielen lassen und muss sich nicht mit Gramm pro Kilometer CO2 das Gewissen belasten, sondern kann die Beschleunigung da ausleben. Es werden dann auch verschiedene Steuerräder unterstützt, verschiedene Joysticks, sofern das Basisbetriebssystem, die natürlich unterstützt, logisch. Und da gibt es auch einige Auswahl, macOS 10, Windows, Linux und zwar nicht nur x86, wie leider so häufig heute vorzufinden, sondern auch PowerPC und FreeBSD, sodass man eigentlich ja, eine abgerundete Sache hat, wenn die eigene Hardware unterstützt wird, findet man auf torx.sourceforge.net.
Ist das eher so eine Simulation, wo man auch hinterm Steuer sitzt, oder ist es so Arcade, man guckt von hinten drauf und kann ein bisschen...
Man kann den Kameramodus wechseln, ansonsten brettert man halt in den Kurven dahin.
Genau. Was ist, wenn man rausfliegt? Schadensmodelle oder geht es dann so weiter?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin noch nicht rausgeflogen.
Angeber.
Entschuldigung, ich habe ein paar Runden gedreht. Ich habe nicht versucht, GTA 4 damit zu spielen.
Okay, müsste man sich dann vielleicht nochmal angucken, wenn einen das interessiert. Jo. Copy und Paste ist ein Thema gewesen. Letzte Woche überraschend bei Apple.
Nachdem sie es 1984 fast erfunden haben. Nein, erfunden haben sie es nicht, aber sie haben es auf den Markt so geworfen, dass man es kaufen konnte. Fehlte das ja beim iPhone und iPod Touch, dass bei den mobilen Geräten eben kein Copy and Paste von Texten möglich war, also kein Ausschneiden, Kopieren, Einfügen. Und mit dem neuen iPhone OS 3.0 soll es jetzt der Vergangenheit angehören. Aber ehrlich gesagt fand ich das eigentlich nicht mal die spannendste Nachricht. Also ich fand eher den Push-Service interessanter, weil der mir einige, der derzeit fehlende Push-Service mir einige Programme verhakelt. Ich kann damit zwar schon nicht vernünftig chatten, denn die Benachrichtigungen trudeln eben nicht ein, während ich zum Beispiel telefoniere, wenn der Push-Service fehlt derzeit. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Apple endlich auch das Tethering, also die Anbindung von UMTS-Internetverbindungen per WLAN erlaubt. Das heißt, zwischen dem Internet und meinem MacBook kann ich mein iPhone zum Beispiel als sozusagen Internetmodem benutzen, als UMTS-Modem. Mhm, und braucht dann keinen UMTS-Stick oder keine UMTS-Karte und kann damit jederzeit auf der grünen Wiese online gehen.
Alles wird gut.
Fast. Die Telekom hat vor 4 Wochen die Tarife dahingehend geändert, dass es explizit untersagt ist, sein iPhone genau so zu benutzen.
Ja.
Müssen wir halt doch noch auswandern.
Ach ja, die Telekom. Immer wieder ein Quell der Freude.
Ja, sie hat ja vorgestern bei mir angerufen, immerhin jetzt mit Rufnummernkennung. Ich hatte ja 8 Jahre lang keinen Telekom-Vertrag, war stolz drauf. Und habe mir jetzt allerdings einen so einen UMTS-Stick gekauft, mit so einer Tagesflat. Und prompt ruft es an, ob ich mit dem Service zufrieden sei und so weiter. Und ich könnte doch jetzt alles zur Telekom umziehen. Und als ich dann schon abwiegelte mit Danke, kein Interesse, meinte der, ja, warum denn nicht? Und sie seien jetzt auch viel günstiger geworden. Habe ich gemeint, ja, das Problem wäre bei mir weniger der Preis gewesen, als die dafür gebotene Serviceleistung. Und dann hat er gemeint, ja, da seien sie jetzt auch viel besser geworden. Und er war etwas schwer abzuwimmeln. Aber immerhin, muss ich ihn zugutehalten, haben sie die Rufnummer angezeigt. Allzu oft hat man ja solche Anrufe ohne eingeblendete Rufnummer, was mich dann in der Regel sehr kurz angebunden macht.
Ja, richtig. Das habe ich auch schon kennengelernt. Pecunia habe ich auf der Liste stehen.
Das schnellte Mammon, ja. Eine Open-Source-Bank-Software, womit man das eigene Konto verwalten kann, Kontostände abrufen kann, Überweisungen tätigen kann. Und im Gegensatz zu den zwei großen Konkurrenten, MacGyro und Bank10, ist es eben Open Source und kostenlos. Funktioniert allerdings nicht mit jeder Bank. Muss man also vorher auf der Website mal kurz gucken, ob die eigene Bank unterstützt wird. Wenn nicht, muss man halt doch zu den zwei anderen Alternativen greifen.
Ja. Hast du schon jemanden gesehen, der es benutzen konnte?
Nein.
Okay.
Die es ausprobiert haben, machen wir alle offensichtlich die falsche Bank. Also die Sparda Bank zum Beispiel geht, aber ja. Da kenne ich keinen mit so einem Konto.
Ah ja, okay. Naja, ist ja auch noch im frühen Stadium entsprechend wahrscheinlich.
Die Entwicklung geht weiter und alles wird besser.
Okay. Auch die Verschlüsselung.
Die Verschlüsselung, aber nicht die von der Banksoftware, sondern die von Firefox.
Zum Beispiel, wir hatten es ja schon von GPG und MIMS.
Ja, Firefox hat da leider etwas einen Rückschritt gemacht. Denn Firefox 3, den es ja jetzt schon auch ein paar Tage gibt, zeigt gegenüber Firefox 2 die SSL-Zertifikate, das heißt die kryptografische Absicherung hinter HTTPS-Adressen anders an. Mhm. Früher wurden HTTPS-Adressen mit so einer gelben Adressleiste angezeigt, sodass ich wusste, mit einem Blick gesehen habe, ist eine sichere Seite, die ist jetzt kryptografisch gesichert und dazwischen kann keiner so einfach mitlauschen, mitlesen. Und es gibt 2 Sorten von diesen SSL-Zertifikaten. Das heißt, der Anbieter von sowas, also zum Beispiel eine Bank, weist über so ein Zertifikat, über kryptografische Methoden, die auch ein eigenes Thema wert wären, aus, dass die Bank wirklich die Bank ist und nicht irgendwer. Und da Browser identifiziert das entsprechend und zeigt das dann eben auch an dem Benutzer, dass er sieht, es ist sicher. Und in Firefox 3 wurde die Benachrichtigung dahingehend geändert, dass die normalen SSL-Zertifikate, die ungefähr 99% Abdeckung ausmachen aller SSL-Zertifikate, die werden nur noch mit einem ganz kleinen anderen FAF-Icon-Umrandung dargestellt. Mhm. Das sieht man kaum, Und vor allem kann man es auch mit einem anderen Icon fast fälschend nachmachen. Es ist also sehr schwierig zu erkennen. Und das heißt, ich habe keine gelbe Adressleiste und kein Schlosssymbol so mehr, dass ich so sehe, ah, alles ist gut. Diese Anzeige in ganz kräftig und stark gibt es nur noch für die Extended Valuation SSL-Zertifikate, EV-SSL. Die haben allerdings, ich glaube, weniger als 1% aller SSL-Zertifikate sind EV. Das ist eine erweiterte Prüfung und das ist sehr teuer. Das machen wohl nur die wenigsten, aber nur die zeigt Firefox jetzt noch als sicher an. Was ich ein bisschen schade finde, weil ob das sicher also wirklich geholfen ist, wenn ich alle Seiten, die bisher als sicher galten, auf einmal sage, ja, die sind jetzt nicht mehr so sicher, obwohl sich an der Technik nichts geändert hat.
Ja.
Nur weil der Browser anders wurde, ist ein bisschen fraglich. Offensichtlich haben ein paar Firefox-Entwickler das auch schon während der Entwicklung so gesehen, denn man kann den Firefox mit ein paar Kniffs, die wir dann auch auf dem Blog posten, wieder so hinbiegen, dass das fast so anzeigt wie früher. Also okay. Ganz rausgeworfen haben sie es nicht, sie haben nur die Standardeinstellung geändert.
Okay, wie macht das Safari mit der Anzeige?
Leider auch nicht so richtig schön, auch der neue Safari 4 nicht. Es gibt zwar ein Schlosssymbol, ja, aber so diese richtig auffällige Einfärbung, ob oder ob nicht, ist nicht so schön gelöst, wie es eigentlich sein könnte. Das ist ein bisschen schade, da könnte man nochmal nachlegen.
Ja, also mir fehlt ja nach dem Umstieg langjährige Firefox- und Mozilla-Benutzer, ich würde mal behaupten 10 Jahre, mit Netscape gestartet. Mich irritiert immer noch, dass, wenn ich eine Seite lade, sich da irgendwo nichts dreht oder bewegt. Ab und zu kann man es in der Adresszeile sehen, ob die Seite geladen wird. Aber ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ständig weiß ich nicht, ob da noch was kommt oder ob es
das war. Ja, ist das Safari 3 oder 4?
3.
3. Bei 3 sieht man es doch sehr deutlich in der Adresszeile, den blauen Balken fortschreiten, ob die Seite lädt oder nicht lädt.
Ja, geht mir aber trotzdem so, dass ich nicht weiß, hängt da jetzt, bleibt da fest, ist er irgendwo jetzt drin stehen geblieben oder mir fehlt einfach dieses Drehen. Das Drehen oder Bewegen, was ich vom Internet Explorer, vom Firefox kenne.
Du brauchst das Drehen, das. Dann wird Safari 4 dir sehr entgegenkommen, weil da haben sie diesen blauen Ladebalken, der sozusagen 0-100% abbildet,
ja,
rausgeworfen erstmal und es gibt jetzt etwas, was dreht.
Das ist genau für Leute, für mich ideal.
Ja, aber das Dumme ist beim Drehen, ist nicht, dass man nicht sieht, wann es fertig ist.
Ja, das ist ja mir egal.
Mir nicht. Also ich habe zum Beispiel bei Safari 4 über einen Kniff das alte Verhalten wiederhergestellt, sodass ich einen Ladebalken habe und sehe, er hat 70% geladen. Und
ja,
das ist zum Beispiel, wenn man ein größeres PDF runterlädt, dann will ich schon wissen, ob ich jetzt mir noch einen Tee machen kann oder ob ich davor sitzen bleibe, weil es eh gleich fertig ist. Und wenn es nur dreht und dreht, dann weiß ich nicht, wann es fertig ist. Ja. Und darum ist mir der Ladebalken, wo ich sehe, ah, hat schon die Hälfte, deutlich lieber.
Naja, du bist wohl eine Minderheit.
Und du sprichst für die schweigende Mehrheit.
Mal sehen. Mal sehen, was sich jetzt durchsetzen wird. Ist schon klar, wann die Final...
Ja, was sich durchsetzt, ist ja eh nicht das, was das Bessere ist.
Das sagst du. Wann kommt die Final von Safari 4? Ist das schon klar?
Nein. Du weißt doch, Apple, da gibt es keine Roadmaps, die irgendwie eingehalten werden. Das ist dann fertig, wenn es fertig ist.
Gut, und dann wird es zelebriert vor allen Dingen.
Natürlich. Auspackzeremonie wird da auch spannend.
Ja. Nicht nur bei Safari, sondern generell nervt es ja, dass, wenn man Flash-Seiten aufmacht, man da überschüttet wird von Werbung und sich drehen in Bildchen und der Lüfter los... heult. Du hast für uns gepeinigten User eine Lösung gefunden.
Ja, im Netz gefunden, ich habe sie nicht gemacht. Click to Flash, wir werden es auch verlinken. Ist insofern eine Abhilfe, das ist ein Plugin für alle WebKit-Browser, also nicht nur Safari 3 und 4, sondern auch für Verwandte wie iCap, das so eingreift, dass Flash-Inhalte erstmal nicht dargestellt werden, wenn irgendwo ein Flash-Movie ist, läuft er nicht, sondern es wird eine graue Fläche angezeigt, wo einfach nur sozusagen eingedrückt Flash dran steht und ich kann auf diese Fläche klicken und dann wird der Film geladen, wird abgespielt. Also ich muss sozusagen jeden Flash-Film einzeln anklicken, wenn ich ihn dann tatsächlich haben möchte. Das finde ich sehr angenehm, denn leider gibt es ja immer noch sehr viele Webseiten, die Flash zwingend erfordern, ohne das immer oft auch entsprechend zu kommunizieren und da können wir Alternativinhalte anbieten, sodass Flash ganz ausschalten etwas derb ist. Ich hatte das bisher zwar, weil es mich zu sehr angenervt hat, aber man muss halt oft doch von Hand wieder zuschalten und abschalten und zuschalten und abschalten in den Einstellungen.
Ja.
Und das Schöne mit Click to Flash ist, dass man nun eben wahlweise, fallweise entscheiden kann, diesen Film will ich und diesen will ich nicht. Und dann kann man die Seiten normal nutzen. Und man kriegt auch nicht Augenkrebs, wenn man auf irgendeine Online-Zeitungsseite kommt, wo eine penetrante Blinkwerbung in rot-grün flashend dargestellt wird. Die ist dann erstmal halt grau. Wenn ich sie sehen will, klicke ich sie an und wenn nicht, sehe ich sie nicht.
Ist das Mac-Software oder anders gefragt, kostet die was?
Ist Open Source. Source ist auch hinterlegt, gibt es bei github.com, verlinken wir auch wieder auf unserer Seite. Und da gibt es ein fertiges Paket oder eben, wenn man selber dran arbeiten möchte, den Source Code. Ich hätte noch was.
Ja.
Für die Fritzbox-Besitzer unter uns, die eine AVM-Fritzbox besitzen, zum Beispiel eine 7170 oder 7270, das sind die größeren Modelle der letzten Jahre, da gibt es eine nette Integration für Mac OS X, nämlich die Software fritz.mac, schreibt sich fritz.mac. Und damit kann ich die Fritzbox zum Beispiel insofern verwalten, dass ich die Anrufverantwortersprüche ansehen, anhören kann über eine komfortable Cocoa-GUI. Das heißt, ich muss sie mir nicht per Mail weiterleiten lassen, was ja die Fritzbox kann. Kann ich aber zusätzlich benutzen. Spannender ist aber dagegen noch die Funktionalität, die da eingebaut ist, dass ich die Fritzbox als Faxgerät nutzen kann für ausgehende Faxe. Hm. Eingehen kann die Fritzbox ja auch ab Werk wieder eingehende Faxe per Mail weiterleiten. Aber ausgehend kann ich dann eben zum Beispiel bekomme ich einen Drucker angelegt in Mac OS X und kann quasi direkt aus jedem Programm rausfaxen und das Adressbuch aufrufen, um die Faxnummer nachschlagen oder ich tippe sie von Hand ein. Und dann geht das an die Fritzbox und die faxt das raus. Es ist eine Integration vorhanden, um aus dem Adressbuch raus direkt Rufnummer anzuwählen. Das heißt, du klickst meinen Eintrag an und klickst auf Wählen über fritz.mac und dann klingelt dein Telefon, du nimmst ab und hast mich am Apparat. Endlich kein Abtippen mehr von Telefonnummern vom Mac-Bildschirm in die Telefontastatur.
Oh. Ist das Open Source oder ist das böse Software?
Das ist ganz böse Software für schreckliche 30 Euro, was ich aber als Ersatz für ein Faxgerät doch sehr erträglich finde und vor allem eine Kiste weniger rumstehen.
Okay. Gut, gut.
Hast du jetzt noch was?
Ich habe ja etwas nicht mehr und vor allem mein geliebtes Gentoo steht jetzt hier im. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon jetzt nicht gesynkt ist. Ich glaube, wenn ich da jetzt mal ein Emerge World drüber laufen lassen würde, würde er mindestens eine Woche kompilieren. Ein bisschen vermisse ich das Linux ja schon. Auf der anderen Seite habe ich...
Was davon denn?
Dieses Gefühl einfach, dabei zu sein, Gutes zu tun. Ja, dieses Glücksgefühl. Dieses Glücksgefühl, wenn OpenOffice wieder durchkompiliert ist.
Und startet und du kannst deine alten Dokumente lesen.
Oder wenn man es geschafft hat, seinen Xox-Server so zu konfigurieren, dass man noch was sieht auf dem Bildschirm. Das sind schon so Sachen, die mir ein bisschen abgehen. Ich habe jetzt über der Woche nochmal mit Linux zu tun gehabt, allerdings einen Linux-Server, wo eben PHP MyAdmin drauf musste. Und da habe ich schon wieder erheblich lang auf der Konsole gebraucht, bis ich eine grafische Oberfläche hatte. Und das ging mir bei Mac so ein bisschen ab. Also da habe ich ja erstmal die Konsole überhaupt mir aufs Dock ziehen müssen, damit ich ohne Umstände da eine öffnen kann und mal unter die Oberfläche gucken kann. Das ist halt ein anderer Ansatz.
Also aber es geht halt erstmal, du musst nicht basteln, aber du kannst nämlich über die Konsole genauso viel basteln wie in jedem anderen Unix auch. Es ist ein volles Unix, ne?
Ja, aber es ist kein Gentoo.
Nein, klar, es geht halt erstmal, logisch.
Es gab ja mal einen Portage-Versuch für, aber irgendwie ist das wieder gestorben.
Ja, es gibt halt schon zwei Ansätze, also zum einen Fink und zum anderen die Mac-Ports. Ich bevorzuge selber die Mac-Ports, womit man sich klassische Unix-Pakete, die nicht im Lieferumfang sind, dann auf den Mac holen kann. Und das geht eigentlich recht komfortabel. Dann kann man sich dann so Sachen wie Dillo, Dinge, die man so braucht, auch eben nachkompilieren. Send-File für Saft.
Ja, richtig. Oh, habe ich noch gar nicht drauf. Guter Siehste? Punkt.
Ja. Ein Must-Have.
Must-Have, müssen wir gleich noch machen. Okay. Ja, ich war gestern aber auch noch unterwegs und zwar Sternhimmel angucken.
Ach was, welches Programm?
Stellarium. Was nicht, und zwar war ich in der Realität draußen. Enorme Auflösung.
Große Tiefenschärfe.
Große Tiefenschärfe.
Kein Kantenflimmern, gutes Anti-Aliasing.
Ja, faszinierende Haptik. Ja, kann man empfehlen. War der Astronomische Verein der Ortenau, hat geladen, hat viele Teleskope hingestellt. Das, was leistungsfähigste, das ich geguckt hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt 180-fache Vergrößerung. Bei stärkerer Dunkelheit kann das aber eben noch stärker vergrößern. Und es ist schon beeindruckend. Du guckst da durch, siehst eben, okay, da hinten dieser Stern muss der Saturn sein, guckst durch und siehst den, weiß ich nicht, ansprechender Größe mit den Ringen, kannst die Monde zum Teil erkennen. Da denkt man, naja, es ist auch ein Trick. Hat er vielleicht was draufgeklebt, aber nee. Tatsächlich. Ein anderes Teleskop hatten sie ausgerichtet auf den Orionnebel. Ebenso beeindruckend, auch farblich. Blaues Zentrum drin, der Nebel drumherum. Ich kann es kaum beschreiben, man müsste es halt einfach mal im Stellarium nachsehen, wie es dann aussieht.
Und du wurdest nicht misstrauisch, als die NCC 1701 durchflog?
Das war ein Trick. Genau, war faszinierend. War auch nochmal was anderes, als sich das Ding auf dem Computer anzugucken, ganz eindeutig. Wurde aber auch kalt, war entsprechend müde und durchgefroren, als es dann fertig war. Hat sich aber gelohnt. Das ist das, was ich gestern gemacht habe. Ja.
Können wir ja darauf hinweisen, dass auch die Stadt Freiburg ein Planetarium anbietet. Für die, die es nicht gerne kalt haben, aber trotzdem ein bisschen was oben funkeln sehen wollen, ist es die Light-Version zwischen Real Life und Stellarium.
Ja, die Auflösung ist nicht ganz so gut, aber stimmt, kann man auch machen. Ins örtliche Freiburg kann man ja schlecht sagen. Unsere Hörer sind über die ganze Welt verteilt. Aber das nächste Planetarium ist nicht fern. Hast du noch was?
Nee, ich glaube, für diesmal ist gut.
Halbe Stunde? Ja. Dann würden wir es dabei belassen. Wünschen euch eine angenehme Woche. Bleibt dran, wir hören uns bald wieder.
Alles Gute.
Ich drücke mal den Knopf hier und bis dann.
Dieser Podcast wurde mit Übercaster erstellt, der All-in-One-Lösung für Podcaster. Eine kostenlose Demo-Version gibt es auf unserer Homepage www.übercaster.com. Übercaster. Einfach podcasten.